Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Ich erinnere mich an eine Frau, einen Sohn, Heimat.
Ithaka ist ein Königreich ohne König. Mein Vater kehrt wieder heim.
Mein Vater kehrt wieder heim nach Ithaka, das sagt der Sohn von Odysseus in einer der ältesten Geschichten, die wir so kennen, der Odyssee. Und die kehrt jetzt in großer Form zu uns zurück mit einer Blockbuster-Verfilmung der Odyssee von Christopher Nolan. Wir haben gerade ein kurzes Stück aus dem Trailer zu dem Film gehört. Und wir schauen uns heute in dieser Lesart an, welche Bücher Sie am besten an die Odyssee heranbringen und in sie hineinbringen. Und gleich reden wir über einen neuen Roman, in dem die Schrift Schriftstellerin Brigitte Reimann eine wichtige Rolle spielt. Seien Sie herzlich willkommen dazu. Die Bücher und die Tagebücher der Schriftstellerin Brigitte Reimann, die bewundere ich sehr. Und vor allem liebe ich ihren Roman Franziska Linkerhand. Das ist so ein lebendiges und sinnliches und leuchtendes, mutiges Buch. Sowas gibt es nicht oft in der deutschsprachigen Literatur. Und weil ich Brigitte Reimann so schätze, war ich sehr neugierig auf einen neuen Roman, in dem es auch um diese Schriftstellerin geht, um die letzten Jahre in ihrem Leben. Brigitte Reimann, die hat in der DDR gelebt. Sie ist jung gestorben mit 39 Jahren, 1973. Und man kann ihr jetzt wieder begegnen in dem Roman »Was zwischen zwei Menschen geschieht« von Christine Bogartz. Sie lebt in einem kleinen Ort in Mecklenburg und dort ist sie jetzt für uns am Telefon. Hallo, seien Sie willkommen, Frau Bogartz.
Danke für die Einladung. Hallo.
Sie stehen ja, müssen wir glaube ich dazu sagen, in einer besonderen Beziehung zu Brigitte Reimann, denn Ihr Vater, das war der letzte Ehemann von Brigitte Reimann während der letzten beiden Jahre ihres Lebens von 1971 bis 1973. Wie ist das denn für Sie, Frau Bogartz? Welche Rolle oder was bedeuten die Bücher von Brigitte Reimann für Sie?
Ja, ich bin ja quasi mit den Büchern von Brigitte Reimann groß geworden. Also die standen bei uns überall in der Wohnung, in allen Bücherregalen. Die ersten Bücher, die ich gelesen habe von ihr in meinen Teenagerjahren, waren Die Geschwister und Die Frau am Pranger. Und ja, Brigitte Reimann hat mich von Anfang an, nicht nur, weil sie die Ehefrau meines Vaters war, sondern natürlich vor allem, weil sie auch eine großartige Schriftstellerin war, fasziniert.
Und wie ist bei Ihnen dann der Wunsch entstanden, einen Roman zu schreiben, in dem es eben auch um die frühe Frau Ihres Vaters geht, um Brigitte Reimann?
Ja, genau. Also Brigitte Reimann war letztlich der Ausgangspunkt für meinen Roman. Das ist richtig. Das hat natürlich auch mit meiner indirekten Verbindung mit ihr durch meinen Vater zu tun. Das eigentliche Thema meines Romans ist jedoch eine Frage, die bis heute aktuell ist. Was geschieht, wenn die Sehnsucht nach Liebe in eine Beziehung führt, die einen Menschen klein oder sogar abhängig macht, statt wachsen lässt? Und mich hat an Brigitte Reimann einfach immer ihre große Sehnsucht nach Leben und Liebe berührt. Ich glaube, dass viele Frauen diese Sehnsucht kennen und teilen. Und daher war die Verbindung einfach, es lag auf der Hand, weil das Buch hat dieses Thema, dieses zentrale Thema. Und Brigitte Reimann hat Zeit ihres Lebens nach Liebe, nach Wahrheit, nach Freiheit gesucht. Und das war letztlich der Ausgangspunkt.
Ich beschreibe mal kurz, wie Sie Ihren Roman aufgebaut haben. Ihre Erzählerin in dem Buch, die schaut quasi auf der Gegenwart zurück, auf ihre eigene Zeit, auf die Gegenwart schaut sie und auf die Zeit von Brigitte Reimann, auf, wie gesagt, ihre letzten zwei Lebensjahre. Ihre Erzählerin ist eine Frau Mitte 30, sie heißt Christen. Sie steht im Roman praktisch jetzt an ihrer Stelle. Also sie ist im Roman die Tochter des letzten Ehemanns von Brigitte Reimann. Dann stirbt ihr Vater. Sie findet ein Tagebuch von ihm, in dem er über seine Zeit mit Brigitte Reimann schreibt. Und über dieses Tagebuch führt sich dann Christen die Ehe der beiden vor Augen. Sie setzt sich selbst mit ihrem Vater auseinander, auch mit ihrer Mutter. Und sie setzt sich mit ihrer Beziehung zu ihrem Mann oder Partner auseinander. Das mal ganz grob zur Struktur. Und Sie haben ja schon kurz das Thema Ihres Romans umrissen, das sich so auf verschiedenen Ebenen spiegelt. Eben auch in dieser Geschichte von Christen und ihrem Partner Julius. Was würden Sie sagen, was für eine Rolle spielt diese Geschichte innerhalb des Romans?
Ja, also Viele Frauen stehen ja heute noch vor der Herausforderung, ihre eigene Stimme zu finden, Grenzen wahrzunehmen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und ich wollte im Prinzip mit diesen Parallelgeschichten darauf hinweisen, wie ich es eingangs schon sagte, dass dieses Thema ein zeitloses ist. Also dass es einfach über die Generation hinweg immer wieder aktuell, also dass es aktuell bleibt. Und daher habe ich eben diesen Spiegel dieser jungen Frau genommen, also diesen Spiegel zu Brigitte Reimann, ne? Also diese beiden Generationen nebeneinander gestellt, wie ich schon sagte, das Brigitte Reimann stellt Fragen, die heute noch viele Frauen bewegen.
Das sind zwei Geschichten, die sich quasi ineinander spiegeln. Also die Beziehung zwischen Brigitte Reimann und ihrem Ehemann und die Geschichte der sehr viel jüngeren, Jahrzehnte später dann von Christen und Julius. So habe ich das auch verstanden in ihrem Roman. Was das Verhältnis zur Stimme von Brigitte Reimann angeht, da stimmen Sie ein, schon in der Vorbemerkung zu Ihrem Roman darauf ein. Da schreiben Sie, dass Ihr Vater die Tagebücher der letzten zwei Lebensjahre von Brigitte Reimann vernichtet habe. Das werde übereinstimmend von mehreren Zeitzeugen berichtet. Die Tagebücher von Brigitte Reimann, die sind ja auch ein Teil ihres Werkes gewesen. Viele sind auch publiziert, aber eben nicht die der letzten beiden Jahre, weil, wie gesagt, von ihrem Vater vernichtet. Verstehen Sie Ihren Roman jetzt auch als einen Versuch, diesem Vernichten etwas entgegenzusetzen, indem Sie eben von diesen letzten beiden Jahren von Brigitte Reimann erzählen?
Ja, das ist auch Teil des Anliegens natürlich. Das ist ein Anschreiben gegen diese Vernichtung, die passiert ist. Aber vor allem auch soll es eben eine Einladung sein, Wahrheit auszusprechen, ne? Also wo Leid auch verschwiegen wird, weil in diesen Tagebüchern stand auch, das war eine Dokumentation dieses großen Leids, auch das in der letzten Ehe passiert ist. Ja, sie hatten sicherlich auch schöne Momente, das ist auch keine Anklage, es ist immer noch Literatur, keine Anklage soll dieser Roman sein, aber er ist eben eine Einladung, wie ich sagte, Wahrheit auszusprechen. Denn echte Versöhnung kann ja eben nur dort entstehen, wo die Wahrheit ans Licht kommen und ausgesprochen werden darf. Und das ist leider jetzt nicht mehr möglich gewesen und durch die Vernichtung, und dagegen habe ich ein bisschen angeschrieben, das ist richtig.
Sie werfen mit Ihrem Roman ja auch die Frage auf, wie es überhaupt zu dieser Ehe gekommen ist. Also gerade wenn ich nochmal an den Roman Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann denke, da beschreibt sie eine so widerständige Frauenfigur, die mit so viel Energie die Heldin dieses Romans ihren eigenen Weg zu finden versucht. Und das hat ja Brigitte Reimann auch in ihrem eigenen Leben versucht. Und jetzt liest man in ihrem Roman etwas, was Brigitte Reimann über ihren künftigen Mann sagt. Da sagt sie, ein Satz, den sie öfter aus seinem Mund hörte, war, dass Frauen 200 Gramm weniger Gehirn besäßen als Männer. Warum betonte er das so? Sein Macho-Gehabe provozierte sie. Also das ist ganz früh in dieser Beziehung der beiden. Und da fragt man sich doch, warum hat sich diese Frau Brigitte Reimann überhaupt auf diesen Macho eingelassen? Haben Sie sich das erklären können?
Naja, Brigitte Reimann war ja nicht bloß eine großartige Schriftstellerin, sondern sie war in erster Linie auch eine Frau und sehr menschlich. Und wie ich schon sagte, sie hatte eine große Sehnsucht nach, einen unbedingten Wunsch, geliebt zu werden, eine große Sehnsucht nach Liebe. Und sie hat immer wieder versucht, auch in ihren Beziehungen vorrangig, diese Sehnsucht erfüllt zu bekommen und auch in der letzten Ehe mit meinem Vater. Das ist eben ja nicht wirklich gelungen, aber sie ist eben nicht die femme fatale, als die sie nur ausschließlich die femme fatale oder die großartige Schriftstellerin, als die sie so gerne dargestellt wird, sondern eben vor allem auch zutiefst menschlich, zutiefst sensibel, zutiefst sehnsuchtsvoll gewesen. Ja, und hat sicherlich über vieles hinweggeschaut.
Sie machen sehr deutlich in dem Roman die Rolle, die Ihr Vater gespielt hat, eben gespiegelt in dieser fiktiven Figur des Vaters in dem Roman, dass er eigentlich versucht hat, die Arbeit von Brigitte Reimann zu behindern, als sie auch schon schwer krank war, ihre Arbeit einzuschränken. Er wollte, dass sie nur noch für die Schublade schreibt. Er hat eben, wie gesagt, ihre Tagebücher zerstört. Also er hat diesen Teil ihrer Identität als Schriftstellerin eigentlich ja von ihr abzuschneiden versucht. Das ist ja auch ein sehr hartes Urteil, wenn man so will, über Ihren Vater. Ist Ihnen das schwer gefallen, das so aufzuschreiben?
Nein, gar nicht, weil es einfach die Wahrheit widerspiegelt. Und mein Vater hatte ja nicht bloß diese Seiten, sondern er hatte Brigitte Reimann ja auch ganz viel geboten, was sie faszinierend fand an ihm. Ja, er war ja nicht bloß jemand, der sie in ihrem Schreiben, womit sie recht haben, behindern wollte und zum gewissen Teil, sondern er hat ihr auch ganz viel Sicherheit und Großzügigkeit geboten. Und die beiden hatten eine Faszination füreinander. Das darf man natürlich vor all dem auch nicht vergessen.
Ein Effekt Ihres Romans war jetzt bei mir, bei Ihrer Lesart, die letzten 2 Jahre von Brigitte Reimann, eigentlich noch mehr Bewunderung dafür, dass sie auch trotz dieser sehr, sehr schwierigen Ehesituation, neben auch ihrer schweren Erkrankung, sie hatte ja Krebs und hat daran sehr gelitten in diesen letzten Lebensjahren, dass sie trotz allem dieses unglaubliche Buch Franziska Linkerhand immer noch weiterschreiben konnte und zu so einem tollen Werk machen konnte. Sie hat es nicht beenden können, aber wir können es heute lesen. Ging Ihnen das auch so, diese Bewunderung nach der Beschäftigung mit der Geschichte Ihrer letzten Jahre?
Unbedingt, unbedingt. Also sie muss einen unglaublichen Willen auch gehabt haben. Ich habe Brigitte Reimann ja in der verletzlichsten Phase ihres Lebens beschrieben. Und in dieser verletzlichsten Phase war sie dennoch dazu in der Lage, sich immer wieder in die Schreibmaschine zu setzen und weiterzuschreiben, hat dem auch Priorität eingeräumt, ne? Was natürlich auch zu Konflikten dann letztendlich geführt hat zwischen ihr und meinem Vater, dass eigentlich das Buch die Priorität war und nicht er.
Davon erzählt Christine Burgertz in ihrem Roman Was zwischen zwei Menschen geschieht. Im Aufbau Verlag ist das Buch erschienen mit 190 Seiten, 22 Euro ist der Preis für das Buch. Dann haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Straßenkritik.
Ich heiße Paulina Severin, ich komme aus Eichstätt und gerade habe ich das Buch Sunburn von Chloe Michelle Howard gelesen. In dem Buch geht es darum, dass ein Mädchen in einer englischen Stadt aufwächst und sich in ihre beste Freundin verliebt. Ja, die beiden starten dann irgendwie eine Beziehung und es ist extrem kompliziert wegen dem gesellschaftlichen Druck. Ja, und nach vielen Auf und Ab kommen sie dann ganz am Ende zusammen. Ja, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, weil ganz viele gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden und erzählt werden und man sich sehr gut in der Geschichte irgendwie wiederfinden kann. Es war auch sehr schön geschrieben, fand ich. Also die Sprache war irgendwie leicht und einfach verständlich, aber gleichzeitig ein bisschen poetisch und mit schönen vielen Metaphern.
Paulina Severin aus Eichstätt hat gerade gelesen Sunburn, den Debütroman von Chloe Michelle Haworth, erschienen im Kölner Pola Verlag. 336 Seiten kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da möchten wir Ihnen ein Buch vorstellen, das vieles zugleich sein soll, nämlich einmal ein Zeitdokument des 20. Jahrhunderts und ein intimes Journal einer berühmten indischen Künstlerfamilie und eine Reise in Indiens kosmopolitische Moderne. Das schreibt jedenfalls der Draupadi Verlag über das Buch Raw Amber, Erinnerungen an eine indische Künstlerfamilie von Sara Rai. Hier im Studio ist jetzt die Kritikerin Katharina Borchert. Seien Sie willkommen.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
Jetzt muss ich sagen, ich kenne Sara Rai und ihre Künstlerfamilie noch nicht. Deswegen sagen Sie uns doch bitte erstmal, wer ist erstmal Sara Rai?
Ja, ich muss sagen, ich kannte sie auch nicht und so wird es bestimmt vielen Lesern gehen. Also ganz kurz gesagt, Sara Rai ist eine indische Autorin. Dieses Jahr wird sie 70 Jahre alt. Sie schreibt auch mal einen Roman, vor allem, aber schreibt sie Erzählungen. 2 Erzählbände von ihr gibt es auch auf Deutsch. Und jetzt hat sie halt diesen Band mit ihren Familienerinnerungen, ein Familienmemoir geschrieben. Sie stammt eben aus dieser sehr bekannten, wie Sie schon gesagt haben, bekannten nordindischen Künstlerfamilie. Über sie persönlich weiß man aber gar nicht mal so viel. Sie ist sehr zurückhaltend und bescheiden. Das schreibt ihre langjährige Übersetzerin Johanna Hahn. Und das merkt man auch Sara Rais Memoir an, denn daran ist sie zwar die Erzählerin, aber vor allem erzählt sie von den anderen und weniger von sich selbst.
Und was ist jetzt interessant an dieser, wie gesagt, ich habe es auch nur vom Verlag der berühmten, bekannten indischen Künstlerfamilie.
Ja, also wichtig ist vor allen Dingen der sehr berühmte Autor Prem Chand. Das ist Sara Rais Großvater. Sein Porträt ist auch das erste im Buch. Also alle wichtigen Familienmitglieder haben darin ein eigenes Kapitel bekommen. Und Sara Rai hat die dann chronologisch angeordnet. Also Prem Chand ist der Älteste und der steht natürlich dann auch vorne, weil man ihn in Indien tatsächlich einfach kennt und nicht nur dort. Wenn man sich seine Wikipedia Mittelalterseite mal ansieht, und der Mann ist seit fast 100 Jahren tot, die gibt es in sage und schreibe 70 verschiedenen Sprachen. Also das spricht schon für sich. Wichtig sind für Sarah Rai aber auch die Großmutter, die Mutter und die Tante, die schrieben auch. Hinten im Buch gibt es auch jeweils eine Originalerzählung von denen. Außerdem ist da der Vater, der war ein bekannter Verleger und auch ein begabter Maler. Der schmiss aber immer alles hin, sobald er mit etwas Erfolg hatte. Also Sarah Rai porträtiert ihre berühmte Familie durchaus ehrlich, aber immer mit Zuneigung und Respekt, würde ich sagen.
Ehrlich, der Verlag behauptet ja sogar, es sei ein intimes Porträt. Das klingt ja noch ein bisschen mehr als ehrlich. Ist es denn wirklich intim?
Ja, ich finde schon, dass die Erinnerungen intim sind. Also besonders ergreifend finde ich tatsächlich diese Episoden über den Vater und auch ihre Brüder. Der Vater, der verließ die Familie für viele Jahre und der stürzte dann auch in Delhi malend auch irgendwie ab. Und zwei ihrer Brüder erging es auch nicht gut. Der eine starb früh und der andere wurde alkoholkrank. Und diese Schilderungen sind schon intim und auch schmerzhaft und ich finde auch in diesem Buch besonders stark.
Es ist ja vielleicht für Leser, die aus unserer Perspektive, jetzt aus Deutschland, auf dieses Buch schauen, vielleicht weniger die Familie an sich interessant als der Einblick, den man damit gewinnen kann in die indische Gesellschaft, die indische Kultur. Und wie gesagt, es soll ja auch in Indiens kosmopolitische Moderne gehen. Wird das denn eingelöst, dass das auch so ein Gesellschaftsbild wird?
Ja, also daran. Da ist schon was dran an dieser Zuschreibung kosmopolitische Moderne. Eine wichtige Rolle spielen tatsächlich die vielen Sprachen, die in Nordindien gesprochen werden, also Hindi, Urdu, auch Hindustani, also der Mix, außerdem Englisch und die vielen Regionalsprachen, die es da gibt. Und die gibt's auch alle in Sarah Rais Familie. Das würde ich als gelebten Kosmopolitismus auch bezeichnen. Auffällig ist, dass Sarah Rai aber auch immer den Namen Allahabad für ihre Stadt verwendet. Ja, die wurde vor ein paar Jahren umbenannt. Aber den neuen Namen Praigar Raj heißt die jetzt, das ist ein hindu-nationalistischer Name, den verwendet sie nicht. Das ist sicherlich auch ein Bekenntnis zu Multikulti von ihr. Und klar, da gibt es den Verlag des Vaters, man kauft ein, mal fährt mal nach Benares, wo die Mutter herkommt. Das sind alles städtische Aktivitäten. Aber trotzdem würde ich sagen, Sarah Rais Erinnerungen sind nicht in erster Linie städtisch oder gar touristisch, die sind eigentlich eher familiär.
Familiär, und es hat das etwas, schreibt sie sich da etwas von der Seele, was sie über ihre Familie sagen will? Wie klingt das überhaupt?
Ich glaube schon, dass sie sich was von der Seele schreibt, auch wenn dahinter, finde ich, nicht viel Druck steckt. Also ihre Erinnerungen haben jetzt keine Ladung oder sowas und sie hat auch jetzt nicht irgendwie noch ein Hühnchen zu rupfen mit irgendwem. Es scheint eher so, als wollte sie irgendwas festhalten, bevor es verfliegt und bevor sich auch niemand mehr daran erinnert. Also deswegen schreibt sie auch vor allem über die Toten und nicht so sehr über die noch Lebenden. Ich finde ihr Schreiben vom Klang her so nachdenklich, detailreich und auch sinnlich, und das ist sehr schön.
Sagen Sie mir mal zum Schluss noch, oder uns, für wen ist dieses Buch eigentlich gedacht? Ich habe immer noch den Eindruck, es ist vielleicht ein bisschen sehr speziell für deutsche Leserinnen.
Ja, das ist eine wichtige Frage, finde ich auch. Das Buch ist speziell. Das interessiert wahrscheinlich nicht jeden. Ich selbst wollte es unbedingt lesen, auch ohne die Familie zu kennen, weil ich dachte, das ist Indien privat. Und das ist auch so. Also bei den älteren Familienmitgliedern am Anfang, da braucht es für mich so ein bisschen Durchhaltevermögen, auch weil Sarah Rai nicht für Ausländer schreibt, also fremde Leserinnen und Leser. Ich hätte manchmal auch gern noch was erklärt bekommen. Spannend wurde es für mich dann ab dem Vater, also bei den Menschen, die Sarah Rai auch biografisch näher standen, da kam ich so in so ein ganz eigenartiges Suchtlesen, also weil mir auch die Schilderungen dieses bipolaren Vaters und auch dieses alkoholkranken Bruders also sehr nahe gingen. Wenn ich noch eins sagen darf, ich habe mich aber auch gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, also das Buch anders zu strukturieren. Statt dieser vielen Einzelkapitel, ja, über diese einzelnen Personen, hätte ich es tatsächlich besser gefunden, wenn man das Familienanwesen, in dem alles spielt, in den Mittelpunkt gestellt hätte. Da wohnt sie ja auch heute noch, ne? Und heute anhand dieser vielen alten Gegenstände, die sie da auch noch umgeben heute in diesem Haus, hätte sie sich wirklich leicht in die Vergangenheit ziehen lassen können. Und dann wäre das Haus auch stilistisch zum Zentrum dieser Erinnerung geworden.
In dem Buch Raw Amber, Erinnerungen an eine indische Künstlerfamilie von Sarah Rai. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Johanna Hahn und Reinhold Schein. Im Draupadi Verlag ist das erschienen. Für 22 Euro ist das Buch zu haben. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Borchert. Zurzeit ist in Deutschland an vielen Orten Werbung für die Odyssee zu sehen, aber nicht für das große griechische Epos von Homer, sondern Werbung für einen Film. Der Film könnte der Blockbuster dieses Sommers werden, die Odyssee von Christopher Nolan. Und wir können uns mal ein Stück aus dem Trailer zu dem Film anhören.
Ich erinnere mich an eine Frau, einen Sohn, Heimat.
Ithaka ist ein Königreich ohne König. Mein Vater kehrt wieder heim. Du sehnst dich nach einem Vater, den du nie gekannt hast. Wie ein winselnder Bastard.
Ithakas König wird wiederkommen.
So klingt das in der Odyssee von Christopher Nolan, der ja ein genialer Regisseur ist, hat er bewiesen mit Filmen wie The Dark Knight oder Interstellar oder Oppenheimer. Dieses Mal hat er sich diese ungewöhnlich alte Geschichte vorgenommen mit der Odyssee und mein Kollege Kais Harabi, der kann uns sagen, wie Sie sich als Leserin oder als Leser am besten an dieses Großwerk annähern können. Hallo Kais, ich grüße dich.
Hallo Frank.
Ich weiß jetzt schon, dass es ein Buch gibt, das dir die Odyssee ganz besonders nahe gebracht
hat. Wer hat dir das denn verraten?
Wie denn? Wie ging das, dieses Nahebringen?
Ja, es ist tatsächlich das Buch eine Odyssee, mein Vater, ein Mythos und ich von Daniel Mendelssohn. Das gibt es als Taschenbuch im Pantheon Verlag. Daniel Mendelssohn ist Altphilologe, der hat die Odyssee auch ins Englische übersetzt und an der Uni Seminare dazu gegeben. Und da fängt eben auch genau sein Buch an. Mendelssohns Vater meldet sich bei ihm und sagt, dass er in eines dieser Seminare rein möchte und mitdiskutieren möchte über die Odyssee.
Oh je, und dann mischt sich der Vater ein und übernimmt das Seminar vom Sohn, oder wie?
Naja, er übernimmt es nicht, aber er diskutiert auf jeden Fall fleißig mit. Er hat natürlich auch seine ganz eigenen Sichtweisen auf den Stoff und streitet sich mit Sohn und den Studierenden. Aber das führt dazu, dass in dieser Diskussion von Homers Epos Vater und Sohn sich wieder annähern, nachdem sie über Jahre so eine eher schwierige Beziehung hatten. Und wir als Leser erfahren dabei ganz interessante Ideen, Gedanken und Konzepte, die in der Odyssee drinstecken, auch wie zeitlos dieser Stoff tatsächlich ist, wie aktuell dieser Stoff ist. Also natürlich geht es um das Verhältnis von Vätern und Söhnen bei Homer, aber auch um so Fragen wie, was macht eine gelungene Ehe aus, weil
Jetzt
die sehnsüchtig auf jetzt, seine Ankunft
Entschuldige,
wartet.
Wir haben kurz was nicht gehört von dir. Da war ein Aussetzer in der Leitung. Wir sprechen hier über Leitung miteinander zwischen Berlin und Leipzig. Sag doch einfach kurz nochmal die letzten zwei Sätze.
Also wir erfahren in Mendelssohns Buch, wie aktuell und zeitlos dieser Stoff von Homer tatsächlich ist. Die verschiedenen Ebenen, um die es geht, zum Beispiel das
Oh, da hatten wir wieder einen Aussetzer in der Leitung. Vielleicht, wir probieren es mal weiter und wenn das nochmal wegbricht, dann müssen wir irgendwie eine neue Leitung herstellen.
Ja. Auch dieses Gespräch eine Odyssee.
Ja, vielleicht, das war so ein kurzer Einblick in dieses Buch, eine Odyssee, mein Vater, ein Mythos und ich von Daniel Mendelssohn. Dieser ungewöhnliche Weg über dieses Vater-Sohn-Gespräch heran an die Odyssee. Jetzt ist ja die Odyssee so 3000 Jahre alt, spielt in einer Welt von Götter und Helden, die uns nicht mehr vertraut sind, in einer Vergangenheit, in der wir heutigen uns wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zurechtfinden würden. Gibt es denn ein Buch, das einem diese Zeit und das Leben damals gut erklärt?
Und wenn man wissen möchte, in was für einer Zeit Odysseus mutmaßlich gelebt könnte, dann kann man sich das Buch von Raimund Schulz angucken, Odysseus, Mythos und Wahrheit. Das ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Schulz ist auch Altphilologe.
Ja, das tut mir leid, da haben wir immer wieder Aussetzer in der Leitung. Dann müssen wir vielleicht versuchen, auf einem anderen Wege zueinander zu kommen. Das machen wir gleich. Wir setzen jetzt unsere Odyssee fort, unseres Gespräch mit meinem Kollegen Kais Harabi in Leipzig über die Odyssee. Wir waren gerade, Kais, bei dem Buch, das uns so in diese Zeit hineinführt. Raimund Schulz, Odysseus, Mythos und Wahrheit. Sag uns doch nochmal zusammenfassend sozusagen, was einem dieses Buch bringen kann.
Ein bisschen Hintergründe über Odysseus und die Zeit, in der dieses Epos mutmaßlich gespielt hat. Also quasi so ein bisschen das alte Griechenland vor dem alten klassischen Griechenland. Also so eine abenteuerliche Zeit, in der diese alten Griechen damals das Mittelmeer für sich entdeckt haben. So eine frühe koloniale Zeit, auch mit vielen Wundern und neuen Landschaften, die in diesem Epos verarbeitet wurden. Und Raimund Schulz verortet einfach Odysseus toll in dieser Zeit. Es ist wirklich spannend zu lesen und liefert ein besseres Verständnis dafür, von welcher Zeit Homer uns da erzählt.
Mit seinem Buch Odysseus, Mythos und Wahrheit, Raimund Schulz. Okay, und wenn man jetzt aber an The Real Thing ran will, an das echte Buch, das ja nun leider auf Griechisch geschrieben wurde, leider für uns, kannst du uns eine Übersetzung besonders empfehlen? Da gibt es ja sicher einige.
Es gibt einige, ja, und man muss wirklich genau hinschauen, wenn man sich im Buchladen eine Ausgabe der Odyssee kaufen möchte. Die sind nämlich teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Der Klassiker ist die Übersetzung von Johann Heinrich Voss. Die ist schon von 1781 und ja, so liest sie sich auch, also sehr klassisch mit altertümlichen Formulierungen. Es gibt dann noch die Reklam-Ausgabe, in der ich auch die Odyssee zum ersten Mal gelesen habe, übersetzt von Roland Hampe. Der hat quasi diese Voss-Übersetzung so ein bisschen aufgeräumt, aber die Sprache ist trotzdem noch sehr blumig und lyrisch. Nicht ganz so altertümlich, aber auch nicht ganz so zugänglich.
Und gibt es auch unblumige Übersetzungen?
Die gibt's auch. Es gibt einige Übersetzungen, die einem das Lesen sehr viel leichter machen. Zum Beispiel die von Karl Ferdinand Lamp. Die ist im Inselverlag erschienen, in so einer schönen Prachtausgabe auch. Und er lässt die Versform quasi weg, setzt das Ganze in Prosa, baut auch viel Kontext in seine Übersetzung ein, sodass sich das eigentlich mehr oder weniger wie ein Roman liest. Und das macht das Ganze natürlich auch um einiges zugänglicher.
Also das wäre die Empfehlung, die Odyssee-Übersetzung von Karl Ferdinand Lemp. Und wenn einem das jetzt aber doch zu schwierig sein sollte mit dem Original, es gibt doch wahrscheinlich auch jede Menge Nacherzählungen, Neuerzählungen, Versionen der Odyssee. Findest du eine davon besonders gut?
Ja, ich würde da, glaube ich, die aktuellste empfehlen von Stephen Fry, britischer Schauspieler und Comedian. Der hat geschrieben Odyssee von Abenteuern, Irrfahrten und Heimkehr. Das ist im Aufbau Verlag erschienen und so der, glaube ich, mittlerweile vierte Teil von Frys Nacherzählung antiker Mythen. Und er hat erstmal so einen ganz ähnlichen Ansatz wie Mendelssohn, dass er uns von Odysseus und seiner Reise erzählt, aber auch von der Vorgeschichte, also vom Trojanischen Krieg und diesem fürchterlichen Gemetzel und warum die Götter überhaupt so zornig waren auf Odysseus. Und das erzählt er eben sehr anschaulich. Er schreibt auch immer wieder so kleine Szenen wie in einem Roman über Zeus und seine Gemahlin Hera, die wie so ein zankendes Ehepaar sind, oder Menelaus und Helena, die nach 10 Jahren Krieg natürlich auch nicht mehr so viel sich zu sagen haben. Also Stephen Fry entdeckt in diesem Stoff auch die sehr aktuellen und heutigen Momente und erzählt die wirklich sehr witzig und amüsant nach.
Stephen Fry in seinem Buch Odyssee von Abenteuern, Irrfahrten und Heimkehr. Und Kais, wir haben unsere Irrfahrt jetzt auch hinter uns gebracht mit diesem immer wieder unterbrochenen Gespräch. Dank Ihnen, die Sie uns zuhören, für Ihre Geduld und Ihre Ausdauer bei dieser Reise. Und mit diesen Büchern, die uns Kais Harabi vorgestellt hat, sind Sie jetzt auch bestens vorbereitet auf die Odyssee-Filmversion von Christopher Nolan. Die kommt morgen in unsere Kinos. Kais, hab ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Wir machen jetzt im Sommer in der Urlaubszeit Ausflüge mit der Lesart. Wir gehen auch auf Reisen zu deutschen Buchhandlungen im Ausland. Und heute geht's nach Madrid in die Libreria Alemana Madrid. Dort arbeitet die Buchhändlerin Anja Böttcher. Frau Böttcher, guten Tag nach Madrid.
Guten Morgen.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Buchhandlung in Madrid. Wie sieht's da aus? Was liegt da vor allem auf den Tischen?
Ja, wir haben ein dreigeteiltes Sortiment, weil wir einerseits Leuten, die Deutsch lernen möchten, Lehrwerken, Grammatiken und leichte Lektüren zur Verfügung stellen. Dann haben wir eine relativ große Kinderabteilung, da aber vor allem konzentriert auf die Klassiker von Michael Ende, Ottfried Preußler, Cornelia Funke, Max und Moritz, der Struwwelpeter, aber eben auch zweisprachige Bücher für Kinder, spanischsprachige Kinder, die dann eben zweisprachig aufwachsen, eben mit Deutsch und Spanisch. Und dann haben wir die Literatur für die Erwachsenen. Und da sind wir vor allen Dingen mit deutschsprachigen Autoren bestückt. Weniger international, weil die Leute hier vor Ort ihre Spanier natürlich auch Spanisch lesen und andere Bücher selbstverständlich in anderen Buchhandlungen dann auch erwerben.
Was Sie beschrieben haben mit den Büchern für jüngere Menschen, das hat sicher damit zu tun. Ich weiß schon, dass Ihre Buchhandlung direkt neben der Deutschen Schule in Madrid liegt. Heißt das jetzt auch, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule zu Ihnen kommen und vielleicht die Lehrerinnen und Eltern?
Naja, wir sagen mal so, Also vor 11 Jahren ist die Deutsche Schule umgezogen. Das war für uns ein ganz großer Schlag. Und zwar ins Umland von Madrid, sag ich mal, ein Viertel außerhalb von Madrid. Und das hat uns sehr getroffen, aber wir leben hauptsächlich von den Schulbuchbestellungen. Also das, was wir im Sommer an Schulbüchern verkaufen.
Die Verbindung hat sich erhalten.
Die hat sich erhalten, aber es wird halt auch immer schwieriger, weil ja immer mehr E-Books benutzt werden im Unterricht.
Und können Sie uns sagen, welche deutschsprachigen Bücher besonders gut ankommen bei Ihrem Publikum in Madrid?
Ja, vor allen Dingen eben Bücher, die vom kulturellen Angebot in Madrid durch das Goethe-Institut und durch die Deutsche Schule, wenn Autoren eingeladen werden, gefördert werden. Aber wir haben auch eben Klassiker, wie zum Beispiel, das lohnt sich jetzt als Sommerlektüre wahrscheinlich ganz gut, wenn man mehr Zeit hat zum Lesen. Das ist ein dicker Schmöker von Lian Feuchtwanger. Das wäre Goya. Da kann man in die spanische Geschichte ums 18. Jahrhundert eintauchen und man erlebt sozusagen, wie die Gemälde von Goya entstehen. Und wenn man das zum Beispiel in einem Madrid-Besuch mit einem Prado-Rundgang verbindet und dann auch noch die Romanschauplätze der Umgebung von Madrid, Schlösser wie Aranjuez, El Escorial und La Granja de San Ildefonso mit besucht, dann bekommt man ein ganz besonderes Leseerlebnis zum Beispiel.
Das ist eine Ihrer Empfehlungen auch für uns.
Das ist eins meiner Empfehlungen,
Goya von Lian Feuchtwanger zu lesen, was ja eben auch Spanien und Deutschland dann zusammenbringt in einer Lektüre. Sie haben auch eine Empfehlung für uns und das finde ich jetzt interessant, dass wir sozusagen über den Umweg Madrid-Spanien ein Buch mit besonders schönen deutschen Wörtern empfohlen bekommen, nämlich das Lexikon der schönen Wörter von Roland Kehlbrand. Was mögen Sie daran?
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir Deutsche, die im Ausland leben, die deutsche Sprache so ein bisschen vermissen und deswegen ihre Beschönheit nochmal so besonders schätzen und uns an so kleinen Dingen erfreuen, an Wörtern wie filigran, wenn man das plötzlich wieder hört und so, dann das mögen wir hier als deutsche Leser im Ausland besonders gern.
Genau. Es ist ja immer gut, das eigene mit etwas fremden Augen neu anzuschauen. Aber beschreiben Sie mal noch ein bisschen, wie funktioniert dieses Lexikon?
Ja, dort werden halt einfach Wörter rausgenommen, deren Entstehung beschrieben, was vielleicht das Besondere an der Betonung von Wörtern ist und wie im Vergleich zu anderen Sprachen eben das nochmal einen ganz neuen Fokus auf dieses Wort bekommt.
Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns. Das ist einer der nicht so zahlreichen internationalen Erfolge der deutschen Gegenwartsliteratur. Vielleicht können Sie uns sagen, auch ein Erfolg in Madrid, nämlich Lichtspiel von Daniel Kehlmann.
Ja, und zwar liegt das aber auch vor allem an der Besprechung durch die spanische Presse. Daniel Kehlmann war auch zu Besuch in Madrid. Und eine Freundin unserer Buchhandlung, Isabel García Alanez, ist die Übersetzerin von Daniel Kehlmann. Und sie hat uns so leichte so Besonderheiten bei der Übersetzung dieses Werkes verraten in einer Veranstaltung. Und das hat auch sehr viel Zuspruch bei unseren Lesern. Also es ist wieder die Verbindung Deutsch-Spanisch. Wie kann man das übersetzen? Und das ist hier sehr gut angekommen.
Also Lichtspiel von Daniel Kehlmann wird jetzt auch in Madrid gelesen. Das war unser Sommerausflug in die spanische Hauptstadt, in die Libreria Alemana Madrid mit der Buchhändlerin Anja Böttcher. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.